Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/ungelöst mit OE.
Hi, ich bin's, Tim Sander, und das ist Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Besser Podcasts. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann hinterlasse uns eine 5-Sterne-Review dort, wo du deine Podcasts hörst. Damit machst du uns wirklich die größte Freude. Danke schon mal. Die Brabant-Mörder Teil 3. 1985. Was bisher geschah. 1982 beginnt eine gewalttätige Verbrecherbande, die Gegend rund um Brüssel unsicher zu machen. Die drei Männer werden Mörder von Brabant genannt oder die Naval Gang. In anderthalb Jahren begeht die Bande mindestens 16 Überfälle. Die meisten davon zielen auf Supermärkte ab. Doch dann fängt die Bande auch an, gezielt Leute umzubringen. Warum es gerade die trifft, ist ein Rätsel. Was ich eigenartig finde, ist, dass die Überfälle ziemlich kleine Dinger sind. Die Räuber tragen kugelsichere Westen und automatische Waffen, aber die Beute besteht meistens aus etwas Bargeld und ein paar Flaschen Wein und Champagner und vielleicht ein paar Dosen Kaffee. Und dafür müssen Leute ihr Leben lassen. Mit jedem Anschlag werden die Methoden der Bande brutaler und blutrünstiger und ihr Waffenarsenal immer größer. Am 1. Dezember 1983 führt die Bande den vorerst letzten Überfall durch. Ziel ist ein Juwelierladen und das Wohnhaus der Inhaberfamilie. Am Tatort findet die Polizei die unverkennbare Handschrift der Bande. Und ein paar Kilometer entfernt steht das ausgebrannte Fluchtauto, mit dem die Männer zuvor gesehen wurden. Aber plötzlich ist nichts mehr von der Bande zu hören. Das Jahr 1984 verstreicht, ohne dass irgendetwas passiert. In Brüssel sind die Leute nervös. Sie wissen, dass die Männer auf freiem Fuß sind. Früher oder später werden sie sicher wieder zuschlagen. Die Frage ist nur, wann? Das ist die Geschichte der Brabant-Mörder. Die Ermittlungen stecken in einer Sackgasse. Es gibt Beschreibungen der Täter. Vor allem einer von ihnen sollte nicht schwer zu finden sein. Schließlich ist er so groß, dass ihn alle nur den Riesen nennen. Er ist etwa 2 Meter groß und spindeldürr. Offenbar ist er der Anführer der Bande. Wenn die drei unterwegs sind, geht er immer voran. Mehrere Zeugen sagen, dass er der Drahtzieher ist. Seine Haare sind entweder braun oder dunkelblond. Manchmal hat er einen Schnurrbart. Und bei einem der Überfälle erkennt ein Zeuge ein großes Muttermal an seinem Hals. Der Riese ist zwar der Anführer, doch am meisten gefürchtet wird ein anderer. Die Presse nennt ihn nur den Mörder. Auch er ist ziemlich groß, doch neben dem Riesen sieht er fast schon klein gewachsen aus. Er misst vielleicht 1,80. Sein Haar ist dunkel. In den Zeugenaussagen sieht er immer ein bisschen anders aus. Mal braunes Haar, mal schwarzes. Mal mit Schnurrbart, mal ohne. Mal dunkle Gesichtszüge, dann wieder nicht. Er ist ziemlich sicher schlank und fit. Warum er den Beinamen der Mörder gekriegt hat, erklärt sich wohl von selbst. Er ist für praktisch alle Todesopfer der Bande verantwortlich. Wenn es sein muss, schießen auch die anderen zwei, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber der Mörder wird berüchtigt für seine mörderische Brutalität. Er schießt auf alles, was sich bewegt. Er knallt aus Spaß einen Hund ab. Er schießt auf Geiseln, wenn sie nicht sofort das tun, was er von ihnen will. Es scheint, als würde er das Töten genießen. Der dritte Mann wird der Alte genannt. Er ist um die 50, ebenfalls 1,80 Meter groß. Angeblich ist er ein bisschen stämmiger gebaut, aber auch nicht wirklich dick. Er wird als fit für sein Alter beschrieben. Er sieht außerdem grob aus, als ließe er sich nichts gefallen. Der Alte ist nicht bei jedem Überfall dabei. Wahrscheinlich ist er der Fahrer und er wird nicht jedes Mal gebraucht. Die Spurensicherung hat bisher kaum brauchbare Hinweise gefunden. Die Waffen sind aus einer Waffenhandlung geklaut worden, also lassen sie sich auf keinen Besitzer zurückführen. Aber es gibt einen Mann, der vielleicht etwas über die Waffen weiß. Sein Name ist Juan Mendes. Juan Mendes, oder Tony, wie ihn seine Freunde nennen, ist Verkaufsleiter für eine belgische Waffenfabrik. Fabrique Nationale gehört zu den größten Rüstungsherstellern der Welt. Der Firmensitz liegt in Herstal, nahe der deutschen Grenze. Von da hat die Firma auch ihren vollen Namen, FN Herstal. Juan Mendes ist für den Verkauf in Südamerika verantwortlich. Geboren ist er in Spanien, aber 1950 ist seine Familie vor dem Franco-Regime nach Belgien geflohen. Juan ist ein Top-Ingenieur und spricht fließend Spanisch. Also steigt er rasch zum Verkaufsleiter für Lateinamerika auf. In der Branche ist Juan bekannt und hoch angesehen. Viele seiner Kunden sind Armeen und Regierungen. Neben seiner Arbeit ist Juan auch privat ein Waffenfan. Er hat eine große Sammlung von Pistolen, Gewehren und anderen Schusswaffen mit allem drum und dran. Am 15. Mai 85 wird fast die ganze Sammlung gestohlen. Als er von der Arbeit nach Hause kommt, bemerkt er den Einbruch sofort. Den Täter vermutet er in seinem eigenen Bekanntenkreis. Juan ist nämlich in rechtsextremen Bewegungen aktiv. Es scheint, als hätten fast alle Figuren in dieser Geschichte mit solchen Gruppierungen zu tun. Egal ob Opfer oder Täter, praktisch jeder hat irgendwie mit Rechtsradikalen zu tun. Juan Mendes meldet den Diebstahl bei der Polizei. Aber als die ihm zu langsam vorwärts kommt, geht er mit seinem Verdacht an die Öffentlichkeit. Er glaubt, dass ein Bekannter von ihm die Waffen gestohlen hat. Ein Ex-Gendarm namens Madani Bouhouch. Madani Bouhouch hat in einem Sonderkommando der Gendarmerie Karriere gemacht. Nach einer Weile fängt er an, zusammen mit seinem Kollegen Robert Beger krumme Dinger zu drehen. Den beiden hängt der Ruf an, dass sie auch mal moralisch und rechtlich fragwürdige Methoden anwenden, um ihr Ziel zu erreichen. Im Frühjahr 1983, zur gleichen Zeit also, als die Brabant-Bande ihre Überfallserie anfängt, kündigen Madani Bouhouch und sein Kollege ihren Job. Sie gründen ihre eigene Detektivfirma. Sie nutzen das Netzwerk aus Informanten und Helfern, das sie bei der Gendarmerie aufgebaut haben. Doch sie sind jetzt selbstständig und müssen sich nicht mehr mit Gesetzen und Vorschriften rumschlagen. Suche im Internet nach Bildern der zwei Männer. Sie sehen dem Profil der Mörder auffallend ähnlich. Robert Beger ist groß und dünn. Er hat braune Haare, die je nach Licht blond oder dunkel aussehen können. Madani Bouhouch hat dunkle Gesichtszüge. Er könnte gut der Mörder sein. Beide hatten auch mal einen Schnurrbart, was zu den Zeugenaussagen aus dem Jahr 82 passt. Ich komme noch genauer auf diesen Punkt zu sprechen. Aber Juan Mendes verdächtigt sofort Madani Bouhouch, seine Waffensammlung geklaut zu haben. Angeblich kennt Bouhouch seinen Zeitplan. Er weiß genau, wann Juan unterwegs ist. Bouhouch ist auch einer der wenigen, die überhaupt von Mendes umfangreicher Sammlung wissen. Und er weiß genau, wo er suchen muss. Die zwei Männer haben auch eine interessante Verbindung. Juan Mendes mit seiner Verwicklung in die rechtsextreme Szene und Madani Bouhouch mit seinen illegalen Methoden ergeben eine explosive Mischung. Darauf gehe ich in der nächsten Folge noch mehr ein. Juan Mendes kann seinen Verdacht nicht beweisen, aber seine Anschuldigung steht noch eine Weile im Raum. Etwa ein Jahr. In der Zeit ist es plötzlich vorbei mit der Ruhe rund um die Brabant-Bande. Und Belgien stürzt wieder ab in die Gewaltspirale. Am 22. September 1985 wird in einem großen VW-Verkaufszentrum eingebrochen. Die Einbrecher kennen den Lageplan und wissen, worauf sie aus sind. Sie wollen ein ganz bestimmtes Modell. Ein Golf GTI, ähnlich wie der Wagen, den die Bande schon mal früher benutzt hat. Mit ihrem neuen Untersatz machen sich die Männer aus dem Staub. Die Sicherheitsfirma ist total verdutzt, dass ihr jemand so mühelos ein Auto unter der Nase weggeklaut hat. Der Vorfall wird erstmal als durchdachter Autodiebstahl abgetan. Aber er ist nur ein Vorläufer von dem, was noch kommt. Und was noch kommt, sind die brutalsten Anschläge, die die Bande je durchführt. 5 Tage später, am 27. September 1985, schlagen sie wieder zu. Seit dem letzten Überfall sind fast 2 Jahre vergangen, doch an ihren Methoden hat sich nichts geändert. Um etwa 20.15 Uhr parkt der geklaute Golf vor dem italienischen Restaurant Da Pietro in Braine-l'Alleud. Das Restaurant liegt gegenüber von einem Deleuze-Supermarkt. Auf diesen hat die Bande es abgesehen. 3 Männer steigen aus dem Wagen und gehen auf eine Gruppe von Kindern zu, die auf der Straße spielen. Die Kinder rennen davon, doch die Männer kriegen eines von ihnen zu fassen und nehmen es als Geisel. Auf dem Weg in den Supermarkt bedrohen sie 3 Passanten und zwingen sie, mit ihnen den Laden zu betreten. Einer der 3 zögert und wird auf der Stelle erschossen. Den anderen beiden gelingt die Flucht. Kurz darauf geht im Supermarkt die Hölle los. Mit dem Kind als Geisel betreten die Männer den Supermarkt. Sie beginnen, um sich zu schießen und schreien die Leute an, sie sollen sich auf den Boden legen. Als ein Kunde einen Moment verwirrt stehen bleibt, schießen sie auf ihn. Der Mann kommt mit Verletzungen davon. Der Anführer zwingt die Angestellten, alles Bargeld aus den Kassen zu holen und in eine Plastiktüte zu packen. Der zweite hält seine Waffe auf die Leute gerichtet, falls sich jemand rühren sollte. Der dritte geht mit dem Filialleiter zur Hinterseite des Ladens. Der Tresorraum, wo das Geld aufbewahrt wird, ist durch einen Korridor abgetrennt. Der Filialleiter wird mit vorgehaltener Waffe in den Raum geführt, aber er kann den Tresor nicht öffnen. Er sagt dem Räuber, dass sonst noch etwas Bargeld im Raum rumliegt. Damit gibt er sich zufrieden. Es sieht fast so aus, als ginge es den Männern gar nicht ums Geld, als wären sie nur darauf aus, Panik zu machen. Auf dem Weg zurück vom Tresorraum sieht der Räuber jemandem am anderen Ende des Korridors davonrennen. Ohne zu zögern schießt er auf die Person, aber er verfehlt sein Ziel. Die Männer stellen sicher, dass alles Geld abgepackt ist. Dann verlassen sie den Supermarkt. Mit dem Kind als Geisel steuern sie ihren Fluchtwagen an. Ein kleiner Lieferwagen biegt auf den Parkplatz ein. Sie könnten den Wagen einfach vorbeiziehen lassen, aber sie beginnen sofort auf ihn zu schießen. Am Steuer sitzt ein Mann, sein Sohn sitzt auf der Rückbank. Beide werden getroffen. Der Junge überlebt die Verletzung, sein Vater nicht. Dann steigt die Bande in den Golf. Das Kind lassen sie im allerletzten Moment frei. Ihre Beute beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Zeugen dieses schrecklichen Vorfalls erinnern sich, dass die Mörder total emotionslos gehandelt haben. Die Morde seien wie Hinrichtungen gewesen. Die Männer haben auf alles geschossen, was sich bewegt. Die Person im Korridor ist nur ein Beispiel dafür. Und die Bande schlägt noch am selben Tag wieder zu. Keine halbe Stunde später. Die Stadt Overijse liegt etwa 20 Kilometer vom Ort des ersten Überfalls entfernt. Wieder ist das Ziel ein Supermarkt der Kette De Lesieux. Vielleicht haben es die Männer aus einem bestimmten Grund auf die Kette abgesehen. Vielleicht ist die Sache persönlich und sie wählen sich ihre Ziele ganz bewusst aus. Sie parken ihren Wagen ein kleines Stück weit entfernt. Dann steigen sie aus und gehen auf den Supermarkt zu. Eine Buschreihe verdeckt die Sicht von der Straße aus. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was dann als nächstes passiert oder warum. Aber die Männer treffen auf drei Kinder. Sie sind im Spiel vertieft und bemerken die dunklen Gestalten nicht, bis sie vor ihnen stehen. Aus nächster Nähe erschießt einer der Mörder ein Kind. Einfach so. Die anderen zwei Kinder rennen davon und die Männer fahren mit ihrem Plan fort, als wäre nichts. Sie nehmen den erstbesten Passanten als Geisel und betreten den Supermarkt. Wieder beginnen sie den Überfall damit, Warnschüsse abzugeben. Dann zwingen sie die Leute, sich auf den Boden zu legen. Sie schießen auf Regale, um den Leuten Beine zu machen. Zwei von ihnen gehen nach hinten ins Büro. Unterwegs schießen sie ziellos um sich. Der dritte bleibt im Eingang und hält Ausschau nach draußen. Seine Komplizen finden den Tresor verriegelt, also nehmen sie ihn einfach mit. Einer von ihnen trägt den Tresor, der andere geht mit der Waffe im Anschlag voraus. Die Bande schießt auf alles, was sich bewegt. Egal ob auf einen Vogel, der am Fenster vorbeifliegt, oder eine Cornflakes-Schachtel, die vom Regal fällt. Wie Psychopathen ballern sie nach jedem Mucks ohne Vorwarnung los. Mehrere Personen werden von Querschlägern, Glasscherben und Splittern verletzt. Mitsamt dem Tresor und ihrer Geisel macht sich die Bande auf zum Fluchtauto. Sie schießen auf einen Wagen, der auf der Straße vorbeifährt. Der Fahrer schafft es gerade noch auszusteigen und davonzukriechen. Ein anderer Kunde hat weniger Glück. In Panik versucht der Mann, zu seinem Auto zu fliehen. Doch die Männer eröffnen sofort das Feuer. Der Mann wird dreimal getroffen, er stirbt kurze Zeit später. Die Männer schleifen ihre Geisel bis zum Auto. Sie könnten einfach einsteigen und davonfahren. Aber sie sind Monster. Sie erschießen die Geisel. Dann steigen sie ein und fahren in Richtung Brüssel. Die Brabant-Mörder haben sich zurückgemeldet. Mehr als das. In einer einzigen Nacht haben sie der Öffentlichkeit gezeigt, zu welchen Schreckenstaten sie fähig sind. Innerhalb einer Stunde haben sie zwei Supermärkte überfallen, 70.000 Euro erbeutet und 8 Menschen umgebracht. Darunter ist ein Kind. 3 weitere Personen sind verletzt. Auch darunter ein Kind. Die Polizei hat unterschiedliche Erklärungen für die Motive der Bande. Es gibt Leute, die glauben, dass die Männer auf Geld und Reichtum aus sind. Das macht Sinn, denn die zwei letzten Überfälle haben bislang am meisten Beute abgeworfen. Aber andere sind der Meinung, dass es ihnen in erster Linie darum geht, Angst und Schrecken zu verbreiten. Schließlich haben die Männer auf alles und jeden geschossen. Sie haben sogar einem unschuldigen und wehrlosen Kind das Leben genommen. So jemand ist nicht nur auf Geld aus. Die Beschreibungen der Zeugen decken sich alle einigermaßen. Die drei werden als zwischen 1,70 und 1,90 groß und sportlich beschrieben. Alle waren maskiert. Einer von ihnen hat eine Maske eines alten Mannes getragen. Vielleicht spielt er auf den Spitznamen der Alte an, den die Medien einem der Räuber gegeben haben. Ein anderer hat eine Karnevalsmaske getragen und der dritte eine Skimütze, die nur Mund und Augen freilässt. Mit diesen Überfällen hat die Bande der belgischen Bevölkerung schmerzhaft in Erinnerung gerufen, dass sie immer noch da draußen ist. Und dass es jeden treffen könnte. Was auch immer ihre Motive sind, ihre Wirkung erzielen sie allemal. In ganz Belgien patrouillieren bewaffnete Zivilbeamte in Supermärkten. Abends überwachen Scharfschützen der Polizei die Zugänge und Parkplätze. Streifenwagen fahren regelmäßig an Geschäften vorbei, um die Lage zu überwachen. Die Leute in Belgien trauen sich nicht mehr einkaufen zu gehen. Oder wenn, dann früh morgens in abgelegenen Märkten und sie gehen so schnell wie möglich rein und wieder raus. Die Angst in Brüssel ist spürbar. Dagegen hilft auch die verstärkte Polizeipräsenz nichts. Und die Bande weiß wahrscheinlich von den Taktiken der Polizei. Sie plant nämlich ihren letzten Anschlag. Einen Anschlag, der als eines der blutigsten Verbrechen aller Zeiten in die belgische Geschichte eingehen wird. Danach wird man die Brabant-Mörder nie wiedersehen. In der Stadt Aalst, im Nordwesten von Brüssel, hält die Polizei ein Auge auf alle Supermärkte. Mindestens einmal pro Stunde hält eine Streife vor jedem Laden und stellt sicher, dass alles in Ordnung ist. Es ist Samstag, der 9. November, an einer Tankstelle gegenüber eines De Lesieux-Supermarkts. Ein Mann ist gerade am Tanken, als er einen Lieferwagen an der anderen Pumpe bemerkt. Er sieht zu, wie ein Mann aussteigt und tut so, als würde er tanken. Dabei hält er seinen Blick auf den Supermarkt über die Straße gerichtet. Wahrscheinlich ist er dabei, die Polizeibewachung auszukundschaften. Etwas später am selben Tag bemerkt ein anderer Autofahrer eine Gruppe verdächtiger Männer in einem VW Golf GTI. Der Wagen sieht aus, als wäre daran rumgebastelt worden. Der Fahrer erhascht einen kurzen Blick auf einen Mann, der auf der Rückbank liegt. Dann bemerkt er, dass ihn die anderen drei Männer anstarren. Er macht, dass er wegkommt. Er ahnt nicht, mit wem er es gerade zu tun hatte oder wie glimpflich er davongekommen ist. Es ist etwa 19.30 Uhr. Eine Polizeistreife stattet einem De Lesieux-Supermarkt einen Kontrollbesuch ab. Alles scheint in Ordnung zu sein, also fahren die Beamten weiter. Unmittelbar danach biegt ein VW Golf in den Parkplatz ein. Der Wagen kommt von der entgegengesetzten Richtung, als hätte er nur darauf gewartet, dass die Streife davonfährt. Es ist Samstagabend und der Laden ist gut besucht. Der kommende Montag ist ein Feiertag. Die Leute decken sich für ein langes Wochenende ein. Drei Männer in schwarzen Kleidern und Karnevalsmasken steigen aus dem Golf aus. Sie sind mit Gewehren und Pistolen bewaffnet. Kaum sind sie aus dem Wagen raus, fangen sie an zu schießen. Für die unglücklichen Menschen, die im Supermarkt gefangen sind, werden die nächsten 5 Minuten die längsten ihres Lebens. Die Männer brüllen rum. Sie ballern um sich. Sie verhöhnen die Opfer und Geiseln. Und sie haben offensichtlich Spaß daran. Allen voran der Mann, der Mörder genannt wird. Was in den nächsten Augenblicken passiert, ist eine der scheußlichsten Szenen, von denen ich je gehört habe. Das erste Opfer wird mit 2 Schüssen in den Kopf getötet. Ein Vater und seine Tochter versuchen im Auto zu entkommen. Beide werden umgebracht. Dann richtet der Mörder seine Waffe auf einen Familienvater. Dessen Tochter fleht ihn an, ihren Vater am Leben zu lassen. Stattdessen bringt er nicht nur den Vater um, sondern auch Frau und Tochter. In ein paar Sekunden wird eine ganze Familie ausgelöscht. Nur der Sohn überlebt seine Verletzungen um Haaresbreite. All das geschieht noch auf der Straße, bevor die Männer überhaupt im Supermarkt sind. Der Überfall selbst verläuft nach dem üblichen Muster. Einer bleibt am Eingang und hält die Leute in Schach. Die anderen zwei verschaffen sich Zugang ins Büro. Sie zwingen einen Angestellten, den Safe zu öffnen, dann gehen sie zurück in Richtung Ausgang. Der Überfall dauert nur ein paar Minuten, aber er kostet 7 Personen das Leben. Der Streifenwagen, der gerade erst am Supermarkt vorbeigefahren ist, hat kehrt gemacht und rast mit Vollgas zurück. In einem weiten Umkreis ist jede verfügbare Polizeieinheit unterwegs, um die Mörder zu stoppen. Die sind gerade dabei, in ihren Fluchtwagen zu steigen, als der erste Streifenwagen eintrifft. 2 der Mörder starten den Wagen, doch der Riese geht neben dem Golf her und feuert mit seiner großkalibrigen Schrotflinte auf die Beamten. Schließlich steigt er in den Wagen und die Bande rast davon. Eddie Nevin ist einer der Polizisten, die an dem tragischen Samstag als erstes eintreffen. Er sagt, er habe den Wagen mindestens 3 oder 4 Mal getroffen. Und er behauptet auch, einer seiner Schüsse habe den Riesen getroffen. Das lässt sich natürlich nicht beweisen. Aber es ist gut möglich, wenn man bedenkt, was als nächstes passiert. Die Polizisten verfolgen den Wagen, bis sie den Augenkontakt verlieren. Vielleicht nur ein paar hundert Meter, vielleicht 7 Kilometer. Die Meinungen gehen da auseinander. Die Polizei hat keine Chance. Die Flucht ist perfekt durchgeplant und die Gangster nutzen ihre Kenntnis der Gegend, um die Verfolger abzuhängen. Und auch sonst sind sie vorbereitet. Erinnerst du dich an den Mann, der auf der Rückbank des Wagens lag? Anscheinend ist er ebenfalls am Überfall beteiligt. Es ist angedeutet worden, dass er sich im Golf versteckt haben könnte, auf einer Art Plattform im Kofferraum. Auf der Flucht hätte er dann den Kofferraum öffnen und hinten aus dem Wagen raus auf Verfolger geschossen. In den offiziellen Polizeiberichten steht davon aber nichts. Kann also sein, dass sich das irgendwer ausgedacht hat. Es ist der letzte Überfall, den die Bande je verübt. Der Überfall hat 7 Personen das Leben gekostet. Einer der Verletzten stirbt später im Krankenhaus, was die Opferzahl auf 8 erhöht. 8 weitere Personen sind schwer verletzt. Das alles bei einem einzigen Überfall. Und wofür? Die Beute ist knapp 20.000 Euro. Seit der Überfallserie bewahren Supermärkte kaum noch Bargeld auf. Die Einnahmen werden so schnell wie möglich einbezahlt. Auch das hat die Bande mit Sicherheit gewusst. Darum sieht es für mich nicht danach aus, als wäre sie auf Geld aus. Die Männer wollen die Bevölkerung terrorisieren. Ob für eigene Zwecke oder für einen Auftraggeber, das kann ich nicht sagen. Brüssel ist Hauptstadt und Zentrum 2er Sprachgruppen. Das Herz von Belgien liegt hier. In 3 Jahren hat die Bande 24 Anschläge verübt, mindestens 28 Menschen umgebracht und 40 verletzt. Eine hässliche Mischung aus Amoklauf und Serienmord. Für die Bevölkerung Belgiens ist etwas so Alltägliches wie der Besuch im Supermarkt zum Schreckensbild geworden. Vor jeder Dinnerparty müssen sich die Leute fragen, ob es den Trip zum Supermarkt auch wirklich wert ist. Würdest du dein Leben riskieren, nur um deinen Freunden ein Abendessen zu kochen? Genau das ist das Ziel von Terroristen. Die Menschen fürchten sich, ihrem gewohnten Leben nachzugehen. Das Alltägliche ist auf einmal undenkbar geworden. Die Bevölkerung hat aber nicht nur Angst, sie ist auch sauer. Und diese Wut überträgt sich immer mehr von den Mördern auf die Behörden. 2 Dutzend Anschläge, fast 30 Todesopfer, 40 Verletzte. Die Leute wollen Antworten. Aber die Polizei und Gendarmerie haben keine. Gar nichts. Die Identität der Männer bleibt ein Rätsel. Phantombilder werden in Zeitungen und Fernsehen verbreitet, ohne Erfolg. 2017 ist die Polizei noch keinen Schritt näher an der Lösung des Falls als 1985. In der Nacht vom 9. auf den 10. November wird der VW-Golf der Bande am Straßenrand in der Region von Usier gesehen. Die Gegend ist nach einem Fluss benannt, der sich durch die Landschaft zieht. Sie liegt etwa 1 Stunde südlich von Brüssel. Wohnen tut hier kaum jemand. Ein anonymer Zeuge meldet den Wagen der Polizei. Der Zeuge sieht angeblich einen Mann, einen großen Mann, neben dem Wagen am Boden liegen. Er scheint entweder verletzt oder sogar tot zu sein. Daneben steht ein etwas älterer Mann, nicht alt, vielleicht in den frühen 50ern. Das könnte der Alte sein, der Fahrer der Bande. Ein dritter Mann sitzt im Wagen. Die Polizei spekuliert, dass die Brabant-Mörder nach ihrem letzten Überfall hier Zuflucht gesucht haben. Die Wälder der Umgebung sind ein geeigneter Unterschlupf. Hierher verirrt sich kaum jemand. Besonders nachts ist die Gegend wie ausgestorben. Es kann sein, dass die Bande hier angehalten hat, weil ihr Anführer tatsächlich von Eddie Neven angeschossen wurde. Wenn das stimmt, wirft es vielleicht ein Licht auf die Frage, die sich die Polizei seit dem Abend stellt. Was ist aus ihnen geworden? Ihre Spur versandet nach dem letzten Überfall. Und seit dem blutigen Samstag im November 85 ist kein Verbrechen mehr der Brabant-Bande zugeschrieben worden. Erst Jahre später wird der Fundort des Golfs auf Spuren untersucht. Die Spurensicherung hält es für wahrscheinlich, dass hier eine Waffe abgefeuert wurde. Das ist nicht sehr spezifisch, aber es könnte sein, dass hier jemand erschossen wurde. Hat jemand dem Riesen einen Gnadenschuss gegeben? Oder ist ein Streit ausgebrochen zwischen den Männern und wurde einer von ihnen ausgeschaltet? Im Zweifel werden wir es nie herausfinden. Der Fluchtwagen wird am 11. November ausgebrannt in einem Waldstück gefunden. Der Golf ist total verkohlt. Wenn es hier mal Beweise gab, sind sie mit dem Auto verbrannt. Ein weiterer Zeuge sagt später, er habe 2 Männer am Fluss gesehen. Er sagt, die beiden hätten eine Tasche mit Waffen und Munition im Wasser versenkt. Das alles sei kurz nach dem letzten Überfall passiert. Die Polizei findet tatsächlich Munition im Fluss. Doch bis auch die Waffen gefunden werden, dauert es noch 1 Jahr. Während diesem Jahr geraten die Brabant-Mörder bereits allmählich in Vergessenheit. Eine Zeit lang haben sie die belgische Bevölkerung so eingeschüchtert, dass alltägliche Besorgungen zum Spießrutenlauf wurden. Es kann sein, dass die Brabant-Mörder ihre Masken einfach abgelegt haben und zu ihrem normalen Leben zurückgekehrt sind. Möglich ist aber auch, dass die Bande in der Nacht ihres letzten Überfalls ihren Anführer verloren hat und deshalb aufgegeben hat. Aber was, wenn die drei keine einfachen Verbrecher waren? Was, wenn sie größere Ziele hatten? Was, wenn sie die belgische Regierung stürzen wollten? Dazu in der nächsten Folge mehr. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und die Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann melde dich unbedingt bei unserem Newsletter an. Wir bringen die besten und spannendsten Podcasts aus den USA nach Deutschland und in unserem Newsletter erfährst du als erstes von den neuesten Shows. Das dauert nur 5 Sekunden und du findest alle Infos in den Shownotes und auf unserer Website besserpodcasts.com. Apropos Podcasts, wenn du Dokus, Podcasts und so ein Zeug magst, dann wirst du die App BesserFM lieben. Wenn du das Zeug nicht magst und immer noch hier bist, dann denk mal bitte selber drüber nach. In der App findest du Serien bzw. so Audiodokus über sauspannende Themen. Die Dokus bestehen aus Podcasts von verschiedenen Quellen, die händisch zusammengestellt und in einer Art Serie verpackt werden. Richtig geiles Konzept. Hier finde ich immer mega interessante und neue Shows, die ich sonst nie finden würde. Ich habe da neulich eine Serie über Selbstoptimierung durch Drogen gehört. Anscheinend wird nicht nur im Profisport gedopt, sondern auch in Bürojobs und so. Ist mega krass, was hinter den Kulissen unserer Gesellschaft abgeht. Die Serie kann ich echt nur empfehlen. Hoffentlich war das kein One-Hit-Wonder. Obwohl, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die wirklich wissen, was die da machen. Noch ist die App kostenlos, also schnell runterladen. Sie heißt BesserFM und du findest sie ganz einfach in deinem App-Store. Oder den Link dazu in den Shownotes.
Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/ungelöst mit OE.